Herzlich willkommen zurück bei unseren Gesprächen von morgen. In der heutigen Episode haben wir eine sehr besondere, sehr spannende Persönlichkeit bei uns zu Gast, wenn es um das Thema nachhaltiges Unternehmertum geht. Also in dem Fall ist er ein großes persönliches Vorbild von mir. Unser Gast ist Michael Hetzer, der Geschäftsführer von dem Sensortechnologie-Familienunternehmen Elobau. Elobau sitzt im wunderschönen Leutkirch im Allgäu und Michael ist die zweite Generation von diesem Unternehmen. Also er hat das Unternehmen von seinem Vater übernommen und hat es in den letzten 10 Jahren in ein sogenanntes Purpose-Unternehmen umgewandelt. Und im Zuge dessen hat er die Elobau-Stiftung gegründet und aufgebaut, die sich allen voran mit Umweltschutz und Integration und Bildung befasst. Und wieso er die Stiftung gegründet hat, was es damit auf sich hat, welche Projekte sie umsetzen und vor allen Dingen auch welche Highlights, welche besonderen Erfahrungen er damit machen durfte. Also wir sprechen da über seine besonderen Momente in seiner Unternehmerkarriere, wo die Stiftung eine ganz prägende Rolle spielt. Das erzählt er alles in unserem Gespräch, genauso wie was eigentlich ein Purpose-Unternehmen genau ist, was es mit der Purpose-Bewegung auf sich hat und auch welche Rolle seine Kinder in seinen Überlegungen gespielt haben. Also er geht da auf seine eigene Vita ein, wie es für ihn war, das Unternehmen von seinem Vater zu übernehmen und gleichzeitig, was das auch für seine Kinder heißt. Und wie sein Umfeld auf die Umstellung reagiert hat und vor allen Dingen auch die Frage, wie man selber Purpose-Unternehmer werden kann, falls sich das interessiert. Um all die Themen geht es in unserer heutigen Episode mit Michael Hetzer.
Hi, ich bin Jonathan Sierk und willkommen bei den Gesprächen von morgen.
Herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen, lieber Michael. Ich freue mich, dass es heute klappt und dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, ich freue mich auch, Jonathan. Ich bin gespannt, was mich erwartet.
Ich habe 3 Themen, über die ich mit dir sprechen möchte. Ich möchte mit dir über den Begriff und das Konstrukt von Purpose-Unternehmen sprechen. Ich würde gerne ein bisschen was über deinen Werdegang mit dir oder von dir hören und dann über deine Stiftung. Und vielleicht tauchen wir als erstes aber ein, was dieses in dieses Thema Purpose-Unternehmen. Also vielleicht kannst du als erstes mal erklären, was das eigentlich ist und was du mit Purpose-Unternehmen zu tun hast.
Ja, das mache ich gerne. Also ich bin zu einem Purpose-Unternehmen, also wir sind ja inzwischen auch ein Purpose-Unternehmen gekommen. Vor, ja, eigentlich so im Jahr 2009 hat es begonnen, dass ich mir die Frage gestellt habe, was soll eine gute Nachfolgelösung sein? Und da es für mich jetzt ausgeschlossen war, das Unternehmen zu verkaufen, kommt man eigentlich dann relativ schnell auf eine Stiftungslösung. Und dachte eigentlich zu dem Zeitpunkt noch, dass ich das Unternehmen dann verstifte, wenn ich mal nicht mehr bin, das irgendwie im Testament verfüge. Und dann hat aber mein damals 8-jähriger jüngerer Sohn, also ich habe 2 Söhne, aus dem Nichts heraus gesagt, wenn sein Bruder das mal nicht machen sollte mit der Firma, dann muss ich das ja machen. Und dann habe ich ihn gefragt, wie kommst du da drauf? Weil da hatten wir nie darüber gesprochen, also auch nicht vor den Kindern. Und dann sagt er, ja, es ist ein Familienunternehmen. Das muss ja in der Familie bleiben. Und dann dachte ich mir, okay, ein 8-Jähriger trägt diesen Rucksack mit sich herum, wählt vielleicht dann eine Ausbildung in diese Richtung, damit er dann auch für den Fall der Fälle gerüstet ist und hätte aber vielleicht lieber ganz was anderes gemacht. Und da dachte ich dann, das ist vielleicht dann keine so gute Idee und habe mich dann dazu entschlossen, die Stiftung zu Lebzeichen zu gründen und habe mich da auf den Weg gemacht und dachte eigentlich, ja, da suche ich einen Berater, das habe ich dann auch gemacht, da gibt es einige, die sich nur mit Stiftungslösungen beschäftigen und dachte, ja, spätestens ein Jahr später ist es dann soweit, dann haben wir das. Mhm. Ich wurde eines Besseren belehrt, das hat in Summe 6 Jahre gedauert, weil wir also sehr viele Hürden überspringen mussten und haben jetzt, also nach im Jahr 2016, im Oktober war es dann soweit und da konnten wir das dann umsetzen. Und kurze Zeit später oder ich weiß gar nicht, 1-2 Jahre später vielleicht auch erst, habe ich dann einen Artikel in der Brand 1 gelesen über die Purpose-Bewegung, über den Armin Steuernagel und fand das ziemlich gut, was die so angestoßen haben, und habe den einfach mal angeschrieben. Mhm. Dann haben wir kurz telefoniert und haben gesagt, ja, ich glaube, wir müssen uns treffen. Und haben uns dann auch verabredet hier, erstmal in der Firma, und dann sind wir noch am Abend zusammen essen gegangen und sind dann irgendwann aus dem Gasthaus rausgeflogen, weil es dann doch so spät wurde, weil wir doch so viel uns zu erzählen hatten. Und dann war ich da noch mehr angesteckt, eigentlich auch in dieser Bewegung mitzumachen, die sich ja zum Ziel gesetzt hat, dass wir eben ein Purpose-Unternehmen idealerweise wie eine GmbH gründen können und eben nicht 6 Jahre brauchen. Und also wir haben auch fast 200.000 Euro dafür an Beratung ausgegeben und interne Kosten noch nicht mitgerechnet, weil wir sagen, das kann ein kleines Unternehmen sich sowieso nicht leisten, und auch vielleicht ein anderer, der so eine Idee hat, wirft vielleicht dann auch irgendwann das Handtuch. Wobei jetzt im Nachgang habe ich ja auch mal den Herrn Fernbach von Bosch gehört, der war auf so einer Purpose-Konferenz, hat er mal gesprochen, und der hat uns erzählt, dass der Robert Bosch das im Testament verankert hatte, dass es eben eine Stiftungslösung für Bosch sein soll, wenn er nicht mehr da ist. Und das hat 22 Jahre gedauert. Also wow. Waren wir mit 6 Jahren noch schnell, sozusagen, aber natürlich nur relativ da.
Michael, was ist denn jetzt bei einem Purpose-Unternehmen anders? Also ist es dann, dass du sagst, okay, es kann nicht mehr verkauft werden, Gesellschafter ziehen sich keine Gewinne raus, oder ist das eher, dass man sagt, dieses Unternehmen macht was Besonderes?
Es ist eigentlich beides, würde ich sagen. Also zunächst mal ist es natürlich schon so, deswegen habe ich ja auch die Stiftungslösung gewählt, dass ich es ausschließen wollte, dass das Unternehmen verkauft wird. Ich wollte es einfach so weiterführen, oder dass es sich selber weiterführt, wie wenn es einer Familie gehört, die einfach das Unternehmen auch weiterentwickeln möchte. Das ist ja typisch auch für ein Familienunternehmen so. Jetzt in dieser Lösung habe ich natürlich das ganz verankert, dass es einfach auch generationsübergreifend so sein wird, weil es ja nicht mehr verkauft werden kann. Gleichzeitig ist es damit auch kein Spekulationsobjekt mehr, weil das ist ja auch oft heute das Problem, dass Unternehmen, die vielleicht auch sehr gut aufgestellt sind, verkauft werden zu einem relativ hohen Preis. Und der neue Eigentümer, weil er ja so viel Geld bezahlt hat, dann auch eine entsprechende Renditeerwartung an das Unternehmen hat, was er gerade erworben hat. Und das oft dann dazu führt, dass das Unternehmen in Schwierigkeiten gerät, weil es vorher vielleicht super funktioniert hat, ohne dass jemand so viel Geld rausgezogen hat und dann eben nicht mehr so gut funktioniert. Und das ist dann damit eigentlich auch ausgeschlossen. Und generell ist es, denke ich, auch schon auch ein bisschen ein Mindset-Thema. Die Frage, oder für mich ist eigentlich klar, dass ein Unternehmenswert jetzt nicht generiert wird durch eine Person oder eine Familie. Die hat sicherlich irgendwie auch dazu beigetragen, aber war ja jetzt nicht hauptamtlich der Verantwortliche dafür, weil jetzt in unserem Fall sind es fast 1.000 Menschen, die arbeiten. Und wenn jetzt hier nur eine Person arbeiten würde, wäre es ja nicht in dem Zustand und hätte auch nicht den Wert. Und von daher ist es für mich eigentlich auch klar, dass nicht unbedingt einer Person gehören muss, so ein Unternehmen. Und jetzt könnte es natürlich auch sagen, man macht eine Genossenschaft, es gehört ganz vielen. Aber dann habe ich ja schon wieder Befindlichkeiten. Einer möchte vielleicht dann doch Anteile, sind sie mehr wert, kriege ich das mehr? Und da habe ich ja diese Diskussion erneut. Und das ist eigentlich alles in dem Purpose-Unternehmen weg, weil ich gar nicht mehr einen Wert ermitteln muss. Das interessiert eigentlich nicht, sondern der Nächste kann das Unternehmen einfach übernehmen, ohne dass er jetzt hier irgendwas, ein Eintrittsgeld bezahlen muss.
Wieso ist denn da die Umwandlung so schwer? Wieso werden da einem so viele Hürden dann doch gemacht? Also wenn du sagst, es hat 6 Jahre gedauert, bei Bosch 22 Jahre, du hast einen 6-stelligen Betrag dafür investiert, da stellt man sich schon die Frage. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte auch Purpose-Unternehmer werden, dann schreckt mich das ja erstmal ab, würde ich jetzt meinen. Und woran liegt das? Oder was sind die Hürden?
Das Problem ist, dass du alles einzeln verhandeln musst mit deinen zuständigen Behörden, also in dem Fall auch dem Finanzamt, dass es eben nicht gilt ein Muster, also es gibt ja ganz viele Muster inzwischen, die so aufgestellt sind, also auch mit so einem Stiftungsmodell, wie wir das jetzt umgesetzt haben. Das ist ja jetzt nichts, was wir erfunden haben, sondern das gibt es ja vielfach schon. Aber es ist eben leider so, dass man das tatsächlich individuell verhandeln muss. Und deswegen sind wir auch in der Purpose-Bewegung ja auch politisch aktiv und wollen einfach eigentlich ein Konstrukt finden. Ich sage es mal, das habe ich ja vorher schon gesagt, ähnlich wie eine GmbH-Gründung gründe ich eine GmbHx, die dann ein Purpose-Unternehmen bedeutet und eben mit den gleichen Funktionen oder Ausschlüssen, dass ich eben zum Beispiel auch das Unternehmen nicht verkaufen kann, wie wenn ich jetzt das in eine Stiftung eingebracht hätte. Okay, und dann wäre es halt sehr simpel, das Ganze zu machen. Und in der Zwischenzeit gibt es ja das Vehikel der Purpose-Stiftung, das heißt, kleine Unternehmen, die können einfach ihre Anteile in diese Stiftung einbringen und haben so jetzt nicht den Bedarf, selber eine Stiftung zu gründen. Jetzt bei uns ist es ja so, wir sind groß genug, dass wir eine eigene Stiftung machen konnten. Und diese Stiftung, die Elobau-Stiftung, hat jetzt von mir auch noch die Aufgabe bekommen, eben nicht nur Geld in existierende Projekte zu investieren, sondern eben auch viel selber zu entwickeln. Deswegen haben wir da auch einen hauptamtlichen Geschäftsführer. Der darf dann das Geld verwenden oder soll es verwenden in den Bereichen Umweltschutz, Bildung und Integration. Da ist jetzt auch einiges schon entstanden in der Zeit. Und gespeist wird die Stiftung von 10% unseres Gewinns. Der Elobau-Gruppe.
Okay, also über die Stiftung sprechen wir später noch ausführlicher. Hast du denn zu diesem Konstrukt, hast du da mal zufällig mit der Verena Pausdorf drüber gesprochen? Weil ich glaube oder ich meine in ihrem Buch Das neue Land, was ja gerade ziemlich durch die Decke geht, die hatten wir auch bei uns im Podcast, hatten auch darüber gesprochen, plädiert sie für einen sehr ähnlichen Ansatz und sagt auch, hey, da muss es Möglichkeiten geben, dass Unternehmen, die diese Ziele und Werte verfolgen, dass denen keine Steine in den Weg gelegt werden.
Nee, habe ich also persönlich nicht, aber möglicherweise die Purpose-Leute schon. Also weil die sind ja da Vollgas unterwegs und versuchen eben die Leute mit ins Boot zu holen, die jetzt auch helfen können, da den Weg mal irgendwann zu ebnen. Also das ist aber, denke ich, schon auch noch ein längerer Weg, der da vor uns steht. Aber es ist ja gut, dass es jetzt mal aufgesetzt ist, weil es ist ja auch, glaube ich, gar nicht bekannt. Ich meine, du hast jetzt auch ganz also gefragt, warum sechs Jahre? Ja, also, ja. Damit habe ich ehrlich gesagt ja auch nicht gerechnet. Ich dachte, ich bin sowieso jemand, der eher etwas schneller umsetzt wie langsamer und dachte, ja gut, also großzügig gerechnet ein Jahr, dann muss eigentlich alles durch sein.
Ja. Woher kommt denn diese Purpose-Bewegung eigentlich? Ist das was Deutsches? Ist das was Internationales? Wie groß ist das Ganze? Wer kann sich und wie kann man sich da einbringen?
Also es ist schon in Deutschland entstanden, durch den Armin Steuernagel maßgeblich. Und wir haben aber natürlich, oder er hat ja auch im Ausland geschaut, und es gibt jetzt zum Beispiel Dänemark oder auch England, da gibt es auch solche Konstrukte, also ich sage es mal, ähnlich einer GmbH-Gründung kann ich dort so ein Unternehmen gründen. In England zwar nur ein Sozialunternehmen, aber in Dänemark eigentlich jedes Unternehmen, und das sind auch die ganz großen, was mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht bewusst war, die man so kennt aus Dänemark, sind eigentlich fast alle in so einem Stiftungskonstrukt,
witzigerweise. Okay. Ich finde es eh ganz spannend, wenn man nach Skandinavien schaut und guckt, wie Firmen dort aufgestellt sind. Da gibt's viele, viele tolle Role Models in unterschiedlichsten Bereichen. Wie haben denn deine Mitarbeiter darauf reagiert? Also was ist seitdem anders für dich in der Firma? Du hast jetzt gesagt, 2016 wart ihr dann soweit und dann sind ein, zwei Jahre noch weitere Dinge passiert. Aber wie wurde das angenommen? Jetzt erstmal firmenintern, dann können wir darüber sprechen, wie es in deinem Umfeld angenommen wurde, weil ich glaube, das sind vermutlich zwei ganz unterschiedliche Sachen.
Ja. Ja, bei den Mitarbeitern war es auch ganz lustig eigentlich. Das war ja 2016, als wir das dann veröffentlicht haben. Und also wir haben jetzt keinen Betriebsrat und haben auch keine Betriebsversammlungen und haben das erste Mal eine Betriebsversammlung veranstaltet. Also wir haben schon Weihnachtsfeiern, wo wir uns versammeln und Sommerfest und so weiter. Und das war auch kurz vor dem Sommerfest, da haben wir auch ein Zelt immer aufgestellt, wo dann alle Leute reinpassen, und das haben wir dann hergenommen, um eine Betriebsversammlung abzuhalten. Und da gab es die wildesten Spekulationen. Also wir haben natürlich gesagt, oder ich habe gesagt, es ist eine positive Botschaft, die wir übermitteln wollen. Da gab es natürlich trotzdem dann so die Mutmaßung, ja, wir werden verkauft. Ja, ist die Frage, ob das eine positive Botschaft ist. Kann sein, kann auch nicht sein. Dann gab es aber auch ganz lustige Sachen, wie zum Beispiel, habe ich dann gehört, die einen haben gesagt, wir bekommen ein drittes Kind. Weiß ich jetzt nicht, wenn es so gewesen wäre, ob ich da eine Betriebsversammlung abgehalten hätte, aber das war auch eine Mutmaßung. Oder jeder bekommt einen Baum geschenkt oder wir fahren alle zur WM nach USA. Also das waren so die Spekulationen, die da aufkamen. Und natürlich war das, ist das positiv aufgenommen worden, wobei es erklärt sich auch, ja, gar nicht so einfach. Also wir haben dann auch einen Flyer noch gemacht, den haben wir jedem mitgegeben, weil es ja jetzt auch mit dem Doppelstiftungsmodell, warum Doppelstiftungsmodell und so weiter, das muss man ja ein bisschen ausführlicher erklären, sonst versteht man das nicht. Aber generell ist es natürlich positiv angenommen worden, weil für die Mitarbeiter bedeutet es ja noch mehr Sicherheit. Ja. Wenn ich jetzt Familienunternehmer bin, könnte ich ja trotzdem eines Morgens aufwachen und sagen, ich nehme jetzt eins von diesen Verkaufsangeboten mal an oder untersuche das mal näher. Ich habe mindestens einmal im Monat einen Brief bekommen, der gesagt hat, wir sind Investoren, eine Investorengruppe und haben attraktive Geldgeber, können wir nicht das Unternehmen kaufen. Passiert jetzt heute auch noch, allerdings deutlich seltener, aber da sieht man schon, wie gut das dann auch immer mal recherchiert ist, weil wer da ein bisschen mal nur googeln würde, würde feststellen, dass es eigentlich nicht mehr funktioniert. Mhm. Dass die Anfrage eigentlich umsonst ist, die man da stellt. Aber damals war das schon so. Einmal im Monat hast du einen Brief bekommen, der sich angeboten hat, das Unternehmen zu kaufen.
Wieso war das für dich nie eine Option zu sagen, du verkaufst das Unternehmen, Michael?
Ja, weil ich weil man bei einem Verkauf ja nicht mehr weiß, was passiert. Also da ist es ja oft auch so, dass Unternehmen, ich habe das auch in der näheren Umgebung von mir live mitbekommen, was passiert, wenn ein Unternehmen verkauft wird. Das ist halt oft auch, ja, manchmal wird es filettiert, manchmal wird dann doch nicht mehr investiert oder man schließt den einen Standort oder alle Standorte integriert in das Hauptunternehmen, was gekauft hat. Also da passieren alle möglichen Dinge. Es gibt sicherlich auch positive Beispiele. Es kann auch gut gehen, will ich jetzt nicht ausschließen. Aber für mich kam das nicht in Frage. Und da ist ja auch wieder die Frage des Mindsets, das, was wir vorher schon hatten, den Wert, den das Unternehmen jetzt hat, steht der mir zu? Also das wäre ja dann so, wenn ich es verkaufen würde als einziger Eigentümer, würde ich den ganzen Wert des Unternehmens persönlich einnehmen und hätte aber eigentlich gar nicht alles so erwirtschaftet. Also jetzt als Person, Michael.
Und von daher, schön, dass du so denkst.
Also insofern hätte sich das für mich auch gar nicht gut angefühlt. Mhm. Aber wie gesagt, das war nie eine Option. Also ich wollte eigentlich immer, dass das Unternehmen so bleibt. Und zunächst mal denkt man ja, ein Familienunternehmen bleibt ein Familienunternehmen. Und dann, aber das Thema hatten wir ja vorher schon, gab es eben so ein paar Überlegungen und dann eben auch von meinem Sohn. Und jetzt ist, wenn man eben auch so etwas, ich sage jetzt mal, in einem jüngeren Alter umsetzt. Ich hatte auch viele Freunde, die mir da dringend abgeraten haben davon. Also andere Unternehmer auch, die gesagt haben, ja, das kannst du jetzt noch nicht machen, du bist noch viel zu jung. Also 65 solltest du schon mal werden, mindestens. Und wenn du dann immer noch das Gefühl hast, du musst eine Stiftung gründen, dann kannst du das ja dann auch noch tun. Aber doch jetzt kannst du das noch nicht machen. Aber das würde ich jeden Tag wieder so machen. Und ich beweise ja auch, wenn man das im jungen Alter macht, dass man hier durchaus arbeiten kann, obwohl es einem nicht mehr gehört. Abgesehen davon, dass es in unserem Fall 999 Leute auch tun. Ja. Ohne dass es ihnen gehört, kommen sie auch gerne hier zur Arbeit. Also die meisten davon, denke ich mal.
Wie war denn sonst so die Resonanz in deinem Umfeld? Also du hast jetzt von ein paar Beispielen getroffen, wo befreundete Unternehmer sagen so, hey, das kannst du nicht machen. Hattest du generell das Gefühl, dass so Family, Friends eher meinten, so Michael, überleg dir das nochmal genauer, willst du das wirklich machen? Du kannst es dann, ich weiß nicht, ob man es rückgängig machen kann, aber vermutlich wäre es schwierig, dass okay, du kannst es nicht rückgängig machen, überleg dir das wirklich genau. Gab es da auch andere Stimmen oder wie wurde das aufgenommen?
Also ich hatte, wenn man jetzt so nochmal so zurückblickt, ich meine, mit meinen Kindern habe ich das auch besprochen, die waren allerdings natürlich, muss man auch sagen, relativ jung, also einer 8, einer 11, aber trotzdem haben wir das Thema mal angesprochen. Mit meiner Frau habe ich natürlich auch darüber gesprochen, also die fand es jetzt nicht negativ, sondern fand es eine gute Idee, das so zu tun. Jetzt meine Mutter hat es zum Beispiel auch nicht verstanden, dass man das tut. Also die hat irgendwie gesagt, man verschenkt das, was man bekommen hat oder so. Also da gab es solche Aussagen. Ich hatte auch mal einen älteren Berater, der an der ZU auch, also an der Zeppelin-Uni auch einen Lehrstuhl hat, bei mir, der sich auch für so Nachfolgelösungen interessiert und oder nicht interessiert, sondern auch da drüber referiert. Und der ist zu mir gekommen, hat sich das angehört, was ich da vorhab, und hat dann gesagt, Herr Hetzer, das machen Sie nicht. Das ist gar keine gute Idee, das funktioniert nicht. Und jetzt kann er auch nichts mehr für mich tun. Ist dann wieder abgereist, hat mir dann noch einen handgeschriebenen Brief geschrieben, wo er das nochmal bekräftigt hat, dass er also dringend davon abrät, das zu tun. Und zwar war sein Argument, dass dann die Leitfigur fehlt in so einem Konstrukt. Aber da können wir gleich, glaube ich, auch nochmal drauf eingehen, wie ich dazu stehe. Aber argumentiert war es eben so, dass ja der Erbe immer eine Leitfigur dann ist. Also ich meine, das ist ja auch nicht garantiert. Nur weil es jetzt meine Kinder sind, können sie Leitfiguren vielleicht sein, sie können es aber auch vielleicht nicht sein oder sie wollen es gar nicht sein. Ja. Das ist ja, da habe ich ja nicht die Garantie, dass das passiert. Mhm. Und zu dem Thema Leitfigur insgesamt denke ich, was schon auch wichtig ist, wenn man in so eine Lösung geht, dass es eben ein gewisses Mindset sicher auch gibt und auch eine Firmenkultur, wo eben nicht so hierarchisch geführt wird. Also schon, wir haben schon auch eine Hierarchie hier, aber wir entscheiden schon viele Sachen auch zusammen und eben idealerweise auch da, wo das Problem entsteht und nicht jetzt alles hoch eskaliert bis zu der letzten Instanz sozusagen. Wenn ich so organisiert bin, dann wird es, glaube ich, schwierig, ein solches Konstrukt zu bilden, weil ja dann diese Figur irgendwann nicht mehr da ist. Und wer wird dann gefragt? Der fehlt ja dann definitiv. Deswegen glaube ich einfach, braucht man schon auch eine gewisse Firmenkultur, die eben das ermöglicht, dass so ein Konstrukt funktioniert, auch wenn man nicht mehr da ist. Ja. Ich bin jetzt zwar noch da, aber ich ja seitdem jetzt auch die Geschäftsführung komplett ist, wir sind inzwischen zu dritt. Meine beiden Kollegen führen das Unternehmen operativ. Ich habe nur noch ein paar nicht operative Bereiche, die ich betreue und beschäftige mich auch sehr viel mit neuen Dingen. Da habe ich jetzt auch mir einen Raum geschaffen, einen zeitlichen Raum geschaffen, wo das möglich ist. War vorher sicher auch nicht so einfach möglich. Und durch dieses Konstrukt bin ich ja, also ich bin zusätzlich auch der Beiratsvorsitzende. Und deswegen möchte ich eigentlich auch das so leben schon, obwohl ich noch da bin, dass ich eben nicht mehr in operative Entscheidungen einbezogen bin. Weil sonst ist diese Beiratsfunktion auch komisch. Vor allem auch meine Kollegen im Beirat würden ja dann sagen, ja, wenn du immer alles mitentscheidest, braucht es uns ja irgendwie nicht mehr, weil dann hast du es ja eh schon entschieden. Da können wir jetzt noch alle drei Nein sagen. Also wir sind inzwischen zu viert. Das würde ja dann auch nichts verändern. Und das will ich ja nicht, sondern ich möchte ja wirklich da ein Sparringspartner für die Geschäftsleitung und das funktioniert auch sehr gut. Also das haben wir inzwischen auch sehr gut etabliert. Und wir probieren jetzt halt auch vier aus. In der Satzung habe ich 3 bis 5 vorgesehen in dem Beirat. Wir waren am Anfang zu dritt, jetzt sind wir eben zu viert.
Ich würde gerne mal kurz auf deine Mutter zu sprechen kommen, weil das ist ja sehr interessant, wie sie sich dazu geäußert hat. Und es ist ja so, dein Vater hat Elobau gegründet, oder?
Richtig, ja.
Und wenn sie dann eher skeptisch ist, vielleicht können wir da mal ein bisschen eintauchen, bevor wir jetzt dann, ich sag mal, diese Elobau-Geschichte aufgreifen und darüber sprechen, wie ihr aufgebaut seid und auch noch was deine weiteren Ziele sind, was du damit noch erreichen möchtest, womit du dich aktuell noch beschäftigst. Wie war das denn für dich? Also ich meine, wenn du sagst, dein 8-Jähriger kommt jetzt zu dir und hat das Gefühl, er hat einen Rucksack, du hast dann praktisch zweite Generation, die es übernommen hat. Wie bist du da reingewachsen? Wie war das für, also an welchem Punkt hast du gesagt, okay, du willst das machen oder gab es für dich vielleicht auch gar keine andere Option?
Die Frage wurde mir schon öfters gestellt. Logischerweise, also bist du nicht der Erste, der diese Frage stellt. Und ich kann es jetzt rückblickend eigentlich nicht mehr so richtig sagen, wie das war. Also, weil, wie bei meinem 8-Jährigen, der ja, obwohl man das ja nie explizit angesprochen hat, hat er ja trotzdem den Rucksack aufgesetzt. Mhm. Mhm. Jetzt habe ich das nicht so empfunden. Mhm. Also rückblickend kann ich jetzt mich nicht mehr in die Situation 8 Jahre alt oder 10 Jahre alt zurückversetzen. Aber mir ist jetzt nichts irgendwie noch im Kopf, dass ich sagen würde, das hat sich schon immer schwer angefühlt. Ich musste das jetzt mehr oder weniger tun, weil es unausgesprochen witzigerweise natürlich auch von mir erwartet wurde. Aber wahrscheinlich hat es schon mitgeschwungen. Ich hatte jetzt ich bin auch so an der Zeppelin-Uni eben so ein Vertrauensmanager oder Coach für Studenten. Und da hatte ich auch eine junge Frau, die mir dann auch erzählt hat, ihr Vater, also sie ist das einzige Kind, ihr Vater hat 2 Firmen. Und wiederum unausgesprochen hat sie diesen Rucksack auf. Also man hat es nie, drüber gesprochen, dass sie das mal machen soll, aber eigentlich ist ihr klar, dass das die Erwartungshaltung ist, obwohl es nicht ausgesprochen wurde. Mhm. Und deswegen kann ich jetzt die Frage nicht so richtig beantworten. Also ich mutmaße, es ist vielleicht auch so gewesen, ja, dass dieser Rucksack irgendwie aufgesetzt wurde. Ich habe ihn jetzt aber nicht als irgendwie schwer oder so empfunden, dass ich sage, ich würde eigentlich lieber ganz was anderes machen und muss das jetzt irgendwie machen. Das Gefühl hatte ich jetzt nie und ich sage es mal auch rückblickend, war das für mich jetzt schon auch das Richtige. Ich fand es jetzt schon auch gut, die Aufgabe so anzunehmen und das Unternehmen weiterzuentwickeln. Das fand ich jetzt schon auch einen tollen Job, sage ich jetzt mal. Rückblickend würde ich jetzt nicht, wenn ich jetzt nochmal 30 Jahre zurückdrehe die Uhr und sagen, dann würde ich jetzt einen ganz anderen Weg einschlagen. Würde das schon nochmal machen. Warum nicht? Also das war schon okay für mich so. Oder ist immer noch okay.
In welchem Alter hast du angefangen, dich in die Firma einzubringen? Also so war das dann früher schon als kleiner Stöpsel, bist du mal mit dem Papa in die Firma reinmarschiert und dann, die Kollegen wussten schon, dass der Michael...
Ja, okay. Damals war das ja sehr, sehr familiär. Also ich erinnere mich schon an die ersten Bauabschnitte. Da waren nicht viele Leute da. Da waren vielleicht 10 Leute oder so, die da gearbeitet haben. Da hat natürlich jeder jeden gekannt. Und mich auch. Also ich bin dann da mit Milchschnitte und was weiß ich versorgt worden. Wenn ich da mal mitkam, hatten die im Kühlschrank immer so ein kleines Lager und haben dann da was ausgegeben.
Wie alt warst du, als du dann Geschäftsführer wurdest?
Ich bin relativ früh eingestiegen in das Unternehmen, weil mein Vater meinte, dass er nicht so alt werden wird, weil sein Vater auch nicht so alt geworden ist. Also es war so seine Idee, das ist zum Glück nicht so gekommen. Aber und von daher sollte ich jetzt nicht nochmal woanders arbeiten und bin eingestiegen mit schon 23, 24 oder sowas. Jetzt nicht gleich als Geschäftsführer, sondern eher so erstmal im Vertrieb. Mhm. Vertrieb Ausland war so die erste Aufgabe und dann so ein paar Jahre später bin ich schon da auch mit in die Geschäftsführung aufgenommen worden.
Hattest du da das Gefühl, dass die anderen Kollegen dich dann für das, was du leistest, auch direkt voll akzeptieren? Oder hattest du da ein bisschen das Gefühl, dass es okay, das ist jetzt der Sohn vom Chef und Gründer, deswegen sitzt er da mit drin? Also wie hattest du das Gefühl, wurden da deine Kompetenzen dann auch geschätzt und wahrgenommen?
Ich meine, da musste man ja auch erstmal reinwachsen.
Ja, klar, ja.
Und am Anfang bist du ja jetzt auch noch nicht so. Also hast keine Berufserfahrung, also da ist jetzt auch erstmal schwierig, da muss man ja auch erstmal reinkommen. Und ich glaube, das war jetzt für alle auch mal abwartend, ja, mal schauen, was passiert. Logischerweise, jetzt kommt der Junge, ja. Taugt das was oder nicht? Keine Ahnung, ja, das weiß man ja nicht. Und von daher, ja, das hat halt schon wahrscheinlich ein paar Jahre gedauert, bis man gemerkt hat, wie derjenige tickt. Also der Neue da und dann war das, glaube ich, schon akzeptiert.
Was würdest du sagen, waren so die größten Herausforderungen auf dem Weg in diese Rolle reinzuwachsen, auch so die zentralen Learnings, die du da mitgenommen hast, wenn du auf diese Zeit zurückblickst?
Ja, ich sage ja, das Gute war vielleicht, dass das Unternehmen relativ klein war. Mhm. Also da kannst du natürlich ganz anders reinwachsen, weil ja alles sehr überschaubar ist und man hat auch relativ schnell einen Überblick, was so alles passiert. Wenn man jetzt ein Unternehmen heute, wenn wir jetzt 1000 Leute, das ist dann nicht mehr ganz so gleich durchschaubar alles. Es war ja da sehr familiär, das hatte ich ja schon gesagt. Das war sicherlich ein großer Vorteil, da auch schneller anzukommen und reinzuwachsen und alle zu kennen, sage ich jetzt mal, auch wenn wir jetzt so Jubiläen feiern. Also wir haben halt auch letztes Jahr, vorletztes Jahr den ersten 40-Jährigen und letztes Jahr nochmal einen 40-Jährigen gefeiert. Die kennen mich natürlich auch als Kind.
Noch.
Ja, also ja. Das ist dann eigentlich schon ganz witzig. Und da war es halt aber, das waren ja nur ein paar Leute. Also das waren ja jetzt nicht Hunderte, sondern, keine Ahnung, 20, 30 vielleicht zu der Zeit dann. Und da hat man halt auch noch so ein Bild. Also auch ich habe da noch ein Bild.
Ja.
Jetzt mit 10-Jährigen ist schon schwieriger mittlerweile. Die kennst du nicht mehr alle persönlich.
Ja klar, ja, das frage ich mir. So, was war ein Ausschlaggebend dafür, dass ihr dann so stark gewachsen seid? Wenn du sagst, eingangs war es sehr familiär, jetzt seid ihr 1000 Leute. Wie kam das?
Ja, wahrscheinlich auf die richtigen Pferde gesetzt. Nein, es gab einfach, also gut, diese vier Geschäftsbereiche, die wir heute haben, da ist ja der jüngste Geschäftsbereich, also den gibt es auch schon seit den 80er Jahren, oder seit Anfang der 80er Jahre. Das waren so die Bedienelemente oder Komponenten, sage ich mal, für Off-Highway. Inzwischen sind es ja ganze Bediensysteme. Das ist sicherlich das, was das größte Wachstum beschert hat. Die anderen drei Geschäftsbereiche sind auch gewachsen, aber da die in der Komponente geblieben sind, sind die im Verhältnis zwar auch gewachsen, aber die wachsen natürlich nicht so schnell, wie wenn ich im System dann plötzlich wieder ein neues System verkaufen kann an einen neuen Kunden, dann ist die Wertschöpfung natürlich wesentlich höher und auch der Umsatz wesentlich höher. Und da ist da sicherlich schon der Schub, das ist schon der Treiber für das Wachstum gewesen.
Wie viele Standorte habt ihr mittlerweile? In wie vielen Ländern seid ihr vertreten? Also ich kann mich daran erinnern, ich meine, es ist jetzt, glaube ich, auch wieder 5, 6 Jahre her, dass ich mal bei euch im Unternehmen, dass wir da zusammen irgendwelche Trainings gemacht haben. Da kann ich mich erinnern, da hattet ihr, glaube ich, 1, 2 weitere Standorte. Ist aber wie hat sich das jetzt weiterentwickelt?
Naja, also wir haben ja die Philosophie, in Deutschland zu produzieren, nach wie vor. Und das klimaneutral auch seit 10 Jahren, also seit 2010, ist das Unternehmen klimaneutral, aber auch das Produkt klimaneutral. Also nicht nur das Unternehmen, was heute jetzt erstmal diskutiert wird, sondern bei uns bekommt der Kunde seit 10 Jahren ein klimaneutrales Produkt. Also das heißt, Produktionsstandort haben wir nur in Deutschland. Wir haben hier im Standort in Leutkirch 2 Werke inzwischen und haben noch ein Werk in Thüringen, wo wir unsere Werkzeuge bauen. Das ist jetzt von der Produktion. Und dann haben wir eben Vertriebspartner weltweit inzwischen. Wir haben 8 eigene Töchter, aber die auch reine Vertriebstöchter sind. USA ist so ein bisschen die Ausnahme. Die haben ein Warehouse auch. Die haben auch eine kleine Reparatur, oder Service-Bereich, wo man, dass man nicht alles immer hin und her schicken muss. Mhm. Aber Produktionsstandorte sind eben ausschließlich hier. Also okay. Aber auch bewusst, das ist so die Philosophie auch, die da dahinter steckt.
Ich hoffe, die Frage ist jetzt nicht zu persönlich. Du hattest darüber gesprochen, wie deine Mutter reagiert hat. Was glaubst du denn, wie dein Vater reagiert hätte, wenn der jetzt wenn der sieht, wie und was du aus dieser Firma gemacht hast und was, dass du jetzt auch in diesen Purpose-Unternehmen, spitze auf dieses Thema Purpose, dass du jetzt eben das umgestaltet hast. Ich glaube, er hätte gesagt, Michael, das war so das, was ich mir damals, als ich gegründet, gut, jetzt vielleicht hat er sich nicht so vorgestellt, aber dass er sagt so, ja, ich meine, wenn du darüber sprichst, was die Werte, die Ansätze des Unternehmens sind, dann klingt ja da schon raus, dass da ganz klare Standards auch von vornherein durch deinen Vater gesetzt wurden.
Ja, ich kann es nicht beantworten, die Frage. Also nicht so, ich kann jetzt nicht für ihn antworten, weil ich jetzt nicht weiß, was er antworten würde. Ich sehe es auch so, was du jetzt gerade schon angesprochen hast, die Werte, das hätte er sicherlich auch gut gefunden. Ob er diesen Schritt vollzogen hätte, weiß ich nicht. Ob er es nicht auch wie meine Mutter gesehen hätte, dass man da was verschenkt sozusagen. Mhm. Aber ich weiß es nicht. Also ich könnte mir auch vorstellen, ich meine, die ganze Überlegung, die man ja da angestellt hat, sind jetzt nicht einfach so aus einer Laune raus entstanden, dass er das vielleicht schon hätte nachvollziehen können und auch gut gefunden hätte dann.
Stellst du es dann?
Ja, für ihn kam ja auch ein Verkauf nicht in Frage eigentlich. Mhm.
Ja, okay, aber dann macht das Sinn auf jeden Fall. Und stellst du es deinen Kindern jetzt frei, ob sie in die Firma kommen wollen? So hast du das Gefühl, da ist dann schon Interesse da, dass sie jetzt auch das Gefühl haben, okay, sie sind von einer gewissen Last befreit. Können sie das greifen, was du da gemacht hast? Oder?
Ja, das können sie greifen. Sie sind ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Mhm. Sie können natürlich beide in das Unternehmen. Das fände ich auch gut. Aber sie müssen das nicht. Das ist kein Zwang.
Okay, ich verstehe. Wem würdest du denn empfehlen?
Muss natürlich auch passen, ne? Also sie müssen ja auch sich qualifizieren dafür. Aber das wäre für mich jetzt auch die Bedingung in dem anderen Konstrukt gewesen, dass man eine Qualifikation haben muss, um jetzt hier eine Rolle zu übernehmen.
Klar, ja.
Ohne Qualifikation wäre es ja auch, also wäre es jetzt vielleicht auch keine gute Idee, das zu tun.
Nee, das macht total Sinn. Lass uns nochmal auf dieses Purpose-Unternehmen-Konstrukt zurückgehen. Wem würdest du denn empfehlen jetzt, wenn jemand zuhört und sich denkt, das, was Michael da gemacht hat mit Elobau, ich glaube auch in der Arte-Doku ist ja noch Ecosia und ein Wild Plastic, glaube ich, genannt. Die andere.
Ja, es gibt ja auch, also das sind ja die Alnatura ist zum Beispiel auch mit in der Purpose-Bewegung, aber auch schon vorher. Ein Doppelstiftungsmodell ähnlich uns. Da gibt es einige schon, die auch in der Purpose-Bewegung drin sind, obwohl sie eigentlich schon vorher sich so ein Stiftungsmodell halt selber gebaut haben.
Okay.
Ähnlich wie wir.
Wem würdest du empfehlen, Purpose-Unternehmer zu werden? Also wenn du in dieser Purpose-Unternehmung Bewegung drin bist, bei wem hast du das Gefühl, die fühlen sich da angesprochen? Wie weit muss man da oder sollte man als Unternehmen auch schon sein? Also wen holt ihr da ab?
Ja, ich hatte es vorher schon ein bisschen angedeutet. Ich glaube, es muss ein Unternehmen sein, was schon von der Kultur sich so weit entwickelt hat, dass man eben nicht eine wahnsinnige Hierarchie hat, die also vor allem diese Entscheidungshierarchie, sage ich jetzt mal, dass jetzt alles irgendwie über einen Tisch geht. Ich übertreibe jetzt bewusst ein bisschen. Mhm. Das wäre sicherlich nicht der geeignete Kandidat für ein Purpose-Unternehmen. Und wenn ich eben da schon ein bisschen anders aufgestellt bin, dann würde ich, also ich persönlich würde es jedem empfehlen, aber das ist ja natürlich eine persönliche Geschichte. Ja. Wenn jemand sagt, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, mich zu enteignen und alles herzugeben, dann ist es für denjenigen nicht das richtige Konstrukt. Mhm. Mhm. Wenn jemand aber sagt, ja, eigentlich gehört mir das zwar, aber eigentlich ist es ja nicht jetzt ausschließlich mein Verdienst, das ist so ist, wie es jetzt dasteht, wer das Gefühl hat, der wäre mit so einer Lösung, denke ich, sehr gut unterwegs, weil er genau eigentlich alles umsetzen kann, weil die Leute ja meistens auch sagen, ich möchte langfristig das absichern, ich möchte, dass das weiter in diesem Sinne geführt werden kann und dass ich eben nicht in Abhängigkeiten von irgendwelchen Geldgebern oder neuen Eigentümern bin, die irgendwelche Forderungen stellen und vielleicht ja auch skurrile Forderungen stellen, weil es ja auch oft passiert, dass dann Renditeerwartungen hochgeschraubt werden oder dass man sagt, der Standort Deutschland ist doch gar nicht mehr hip, dann können wir doch mal ins Ausland gehen, dann sparen wir schon mal wieder, was weiß ich, 20% oder irgendwas, ja, dann kommen solche Ideen auf und mit dem müssen sich die Unternehmen ja dann beschäftigen, weil der neue Eigentümer ja der ist, der den Ton angibt. Ja. Ob das dann sinnvoll ist oder nicht, ist ja dann ist dann nicht mehr wichtig, weil es muss einfach ausgeführt werden. Und ich habe ja vorher auch gesagt, ich habe auch das ganz live bei einem Freund mitbekommen, der dann sogar noch 2 Jahre im Unternehmen gearbeitet hat als Geschäftsführer und musste dann selber Sachen umsetzen, die er überhaupt nicht sinnvoll erachtet hat. Aber es blieb ihm eigentlich nichts anderes übrig, weil die Ansage vom neuen Eigentümer eben so kam. Mhm.
Wo steht ihr mit der Bewegung? Hast du das Gefühl, ihr seid auf einem guten Weg, dass das zukünftig deutlich leichter sein wird, Unternehmen in so ein Konstrukt umzuwandeln?
Ja, das Gefühl habe ich schon. Es hat schon ganz schön Fahrt aufgenommen dieses Jahr.
Super.
Von daher glaube ich schon, dass wir da irgendwann auch einen Durchbruch hinbekommen. Also hoffe ich mal zumindest, dass das passiert und dass es dann eben für die Leute, die da sich angesprochen fühlen, deutlich einfacher wird. Und sicherlich ist es nicht ein Pauschal, also das ist auch nicht unser Anspruch. Wir sagen ja auch nicht, das ist das Modell für alle,
ja.
Sondern da gibt es Familienunternehmen. Ich habe jetzt gerade demnächst ein Gespräch mit, also aber nicht in Richtung Stiftung, da geht es eher so um das Thema Nachhaltigkeit. Das sind der 21. Generation. Das ist schon cool, natürlich, wow. Wenn das mal 21 Mal funktioniert hat, dass die Kinder das Unternehmen jeweils übernommen haben.
Ja.
Ist allerdings, ich sage jetzt mal, schon fast exotisch. Ich weiß noch, wir haben die erste Beiratssitzung gehabt von unserem neuen Konstrukt. Und weil das ist zum Beispiel auch was wir neu haben, der Beirat, den gab es vorher auch nicht. Mhm. Und der eine Beirat kommt aus Osnabrück und der fuhr mit dem Zug zu uns und dann hat er irgendwie, glaube ich, das war im Fokus, gelesen und da war so ein Artikel drin, Familienunternehmen in Deutschland. Und ich bin mir jetzt gar nicht mehr, die Zahl weiß ich jetzt nicht mehr ganz 100%, entweder 2 oder 5%, also in dem Bereich, schaffen die dritte Generation. Jetzt gefühlt würde man sagen, Familienunternehmen in Deutschland ist immer 5 Generationen, 6 Generationen, aber es ist nicht so viel. Es gibt schon welche, die ganz lange, wie jetzt mein Beispiel von vorher, aber es gibt halt auch viele, die dann doch verkauft werden oder fusionieren oder sich auflösen oder. Also es ist gar nicht so, das hat mich auch überrascht, ehrlich gesagt, dass es so wenig ist. Ich hätte jetzt da gefühlt auch gesagt, das ist mindestens, also auf jeden Fall 2-stellig, 40% irgendwie sowas.
Du hattest vorhin über deine Stiftung gesprochen und meintest, 10% vom Gewinn geht da rein und dass ihr 3 Hauptschwerpunkte habt. Also ich glaube, du hast gemeint, irgendwie Umweltschutz, Flüchtlingshilfe, Bildungsbereich, das dass ihr primär genau. in diese Bereiche also
Integration,
reingeht.
Integration, also ein bisschen weiter gefasst, sage ich mal. Okay. Zu der Zeit, wo wir angefangen haben, 2016, war Flüchtlingsthema natürlich da. Da haben wir auch einige Projekte dann in diesem Bereich auch realisiert. Ja, aber sorry, jetzt habe ich deine Frage.
Die Frage wäre gewesen, ich glaube... im Bildungsbereich hast du ja zum Beispiel, das fand ich ganz spannend, da hatten wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, du hast dich ja in einem Gymnasium eingebracht, wo ihr einen neuen Weg oder so einen neuen Ansatz, ich sag mal so selbstbestimmtes Lernen eigentlich fahrt, wo Lernen ganz anders aussieht. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen, wie dieser Ansatz entstanden ist, wie das Lernen in diesem Gymnasium aussieht?
Also das ist tatsächlich ein ganz normales staatliches Gymnasium hier in Leutkirch, das Hans-Mulcher-Gymnasium. Und da bin ich tatsächlich schon vor unserer Stiftungsgründung zufällig eigentlich drauf gestoßen worden, weil ich einen Lehrer oder ein paar Lehrer aus der Schule und wir waren vor dem Programmkino, wo einer eben auch ehrenamtlich arbeitet, in der Sonne gestanden. Und dann hat er erzählt, dass sie jetzt so mit 25 Kollegen sich überlegt haben, wie könnte Schule anders gehen, haben so ein Konzept Lernhoch 3 haben sie es genannt, entwickelt, haben verschiedene Schulen in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich angeschaut und haben so Best-of sozusagen zusammengemischt, haben so wie so ein Benchmark gemacht und haben gesagt, okay, was haben wir da gesehen, was haben wir dort gesehen, was hat uns gefallen und haben das dann zu einem Konzept verheiratet, sind dann zum Oberschulamt gefahren und haben gesagt, das wäre unser Konzept. Die haben gesagt, super, das müsst ihr unbedingt machen. Und dann haben die gesagt, ja, machen wir gerne, aber es kostet Geld. Und dann haben sie gesagt, ja, das gibt's keins. Mhm. So, das war so. Und das erzählte er mir eben, wie gesagt, so am Abend in der Sonne. Und dann sage ich, aber das kann es jetzt ja nicht sein. Ihr habt euch jetzt da so engagiert und jetzt scheitert es am Geld. Da müssen wir jetzt mal miteinander sprechen. Und so sind wir eigentlich dann mal ins Gespräch gekommen, sind die zu uns gekommen. Die haben das nochmal detaillierter vorgestellt und dann habe ich gesagt, okay, also wenn es hilft, dann supporten wir das finanziell. Und haben da eben dann, sind auf die Stadt zu und haben das dann angestoßen und es hat, so ganz smooth ist es auch nicht durchgegangen, aber letzten Endes ist es dann irgendwann auch realisiert worden. Das ist jetzt im, muss ich gerade überlegen, sind wir im 5. Jahr, glaube ich, schon. Haben auch ein Gebäude, also ein Gebäude wurde schon neu errichtet, weil, also Lernhoch 3, ein Element, der, also eine Säule ist auch die Lernlandschaft, die eben anders ist, weil man eigentlich kein klassisches Klassenzimmer mehr hat mit Frontalunterricht, sondern man hat Lernräume, die auch verschieden eingerichtet sind, auch für je nachdem, was für eine Jahrgangsstufe es ist. Und man hat eigentlich nur noch relativ kleine Inputräume, wo man die Schüler versammelt. Und man arbeitet auch übergreifend. Und es ist, wir haben auch einen Film finanziert, den oder auch gedreht dann, der das Konzept ganz gut vorstellt. Der ist auf der Seite von dem Hans-Wulscher-Gymnasium, kann man den anschauen. Und das ist toll, weil es sind eigentlich lauter Testimonials von den Kindern, die jetzt dort unterrichtet werden und die einfach schwärmen. Ja, wir haben Freunde in Leutkirch, die da hat jetzt die eine Familie hat nochmal Nachwuchs bekommen, also ein Nachzügler sozusagen, und die ältere Schwester, die ist glaube ich 20, die hat zu ihrer Mutter gesagt, was haben die den Kindern gegeben, dass die da in dem Film da so über eine Schule schwärmen. Das kann doch nicht sein. Und dann hat die Mutter gesagt, ja, dann musst du halt mal mit deinem Bruder mal sprechen, was ihm da gefällt. Die haben denen, glaube ich, nichts gegeben, sondern das gefällt dem wirklich so. Und das war ganz witzig. Und wir waren jetzt im Rahmen von der Arte-Doku, das ist jetzt im Film dann nicht verarbeitet worden, waren wir auch noch mal an der Schule. Und da habe ich die Frage in die Klasse gerichtet, habe gesagt, ja, wie geht's euch denn jetzt in dieser Schule, die ja anders ist, wie da, wo ihr herkommt? Also, kommen ja alle aus einer normalen Grundschule. Dann haben sich alle gemeldet. Also konnten natürlich nicht alle anhören, aber jeder hat gesagt, ich will nie mehr zurück in eine andere Schule. Das ist so toll hier. Ich bin so motiviert, ich kann viel besser lernen. Es war so toll, das anzuhören. Zu sehen, dass es funktioniert. Und da fragt man sich natürlich, wenn man da in so einer Schule dann steht, warum ist das der Exot und nicht der Standard?
Das wäre die Frage. Hast du das Gefühl, dass da dann mittlerweile einige andere Schulen sich das mal anschauen und das irgendwie auch dann auf sich übertragen wollen? Also, dass das jetzt so ein Vorzeigebeispiel ist, was dann hoffentlich auch dazu dient, dass andere Schulen, andere Systeme, vielleicht auch ein Kultusministerium mal vorbeikommt und sagt, hey, das funktioniert scheinbar, lasst uns das mal auch in andere Schulen übertragen.
Ja, ich glaube, so weit sind wir leider noch nicht. Also die waren alle schon da. Okay. Also die haben alle das angeschaut. Wir waren ja damals, ich bin da auch mal mitgefahren zu der einen oder anderen Schule. Und die Schulen, die schon in diesem so einem ähnlichen Konzept unterwegs waren, kriegen wahnsinnig viel Besuch. Also auch damals schon, wo wir da in der Konzeptionsphase noch waren. Aber es hat sich trotzdem jetzt bis heute ja nicht als Standard durchgesetzt. Ja. Und ich glaube, ja, trotzdem glaube ich, ist es wichtig, solche Leuchttürme zu haben, um dann auch andere zu motivieren, zu sagen, ja, ich verändere jetzt auch was.
Ja. Was glaubst du, ist das Besondere an dieser Schule? Also wenn die Schüler so begeistert sind, was löst diese Begeisterung aus?
Die Begeisterung ist eigentlich, ich sage es mal, das ist ja das, was ja auch ein bisschen skurril ist in so einem Schulsystem. Kinder sind ja, also ich habe ja selber zwei, die sind ja wahnsinnig wissbegierig. Mhm. Bei unseren Kindern war das ganz extrem, bis sie in die Schule kamen. Mhm. Die waren so wissbegierig. Und dann schafft es unser jetziges Schulsystem schafft es dann, diese Wissbegierigkeit erfolgreich abzutrainieren. Mhm. Bis hin zu, wenn es ganz worst case ist, dass man dann gar keinen Bock mehr hat und irgendwie vielleicht auch Schule abbricht oder halt nicht zu Ende macht oder eben vielleicht schon in der vorzeitig von der Schule abgeht, weil man irgendwie den Stempel aufgedrückt gekriegt hat, du bist eh nicht gut. Ja. Das ist ja eigentlich das Traurige. Und dieses Schulkonzept belebt das eigentlich wieder. Und deswegen ist das auch das Erfolgsmodell, weil die Leute motiviert sind und eben eigenverantwortlich, selbstständig. Und das ist ja auch das, was wir heute eigentlich von ausgebildeten jungen Menschen erwarten. Also egal, wo ich hingehe, möchte ich ja niemand haben, der seinen Kopf abgeschaltet hat und einfach irgendwas macht, was ich ihm anschaffe und dann wartet er wieder auf das nächste Kommando, sondern wir erwarten ja in jedem Berufsfeld eigentlich selbstständige Leute, die auch selber denken und eben Eigenverantwortung übernehmen. Und da haben wir eine Diskrepanz, sage ich jetzt mal.
Ja. Ich glaube, dass es im Leben irgendwie auch sehr viel darum geht, so welchen Beitrag man leisten kann und auch zu sehen, wie das eigene Wirken dann das Leben anderer so positiv berühren kann. Also was du tun kannst, dass andere irgendwie eine höhere Lebensqualität, Lebensfreude im Leben verspüren. Würdest du sagen, also da hört man ja jetzt ganz klar raus, dass dadurch, dass du solche Projekte unterstützt, dass das bei dir maßgeblich der Fall ist. Würdest du sagen, das sind so für dich dann absolute Highlights in deiner Unternehmerkarriere, dieses Feedback von den Kindern dann auch so gespiegelt zu bekommen?
Ja, auf jeden Fall ist das ein Highlight. Ich meine, das hast du im Unternehmen schon auch, wenn du irgendwas initiiert hast und siehst, das funktioniert jetzt richtig gut. Und vielleicht auch so eben, wenn man irgendwas in Selbstständigkeit angeschoben hat und man sieht, das ist so, hat so eine Eigendynamik bekommen und läuft da und die Leute sind begeistert. Das ist ja genauso ein Glücksgefühl, sage ich jetzt mal. Ja. Aber da war es schon Wahnsinn. Also das war schon, da ist man schon zu Tränen gerührt eigentlich.
Ja, das glaube ich. Da drin steht. Also, ja, so, ich mache es auch richtig glücklich, dir dabei zu hören, weil ich bin auch total ungern in die Schule gegangen und so, ich finde es auch sehr besonders, jetzt deine Reaktion hier zu sehen, weil anderen dieses Glück dann geben zu können, deswegen so, dass sie sagen, wow, eine Begeisterung für eine Sache wird geweckt, wo ganz vielen anderen Kindern eigentlich diese Wissbegierde dann genommen wird, wie du es gesagt hast. Das war was, wo ich mir, nachdem ich aus der Schule draußen war, immer gesagt habe, okay, ich will anderen auch mal, weil ich bin dann nach Südafrika gegangen, so eine Möglichkeit ermöglichen, dass das Lernen, was sowas Schönes ist, so ein Geschenk ist, entdecken zu können und einfach ja diesen Wissensdurst auch zu stillen, das anderen mal zu ermöglichen und vielleicht auch eine Schule zu machen. Deswegen hat mich dieses Projekt immer von deinen Projekten auch am meisten irgendwo berührt und ich finde das total schön. Also ich muss sagen, da wird mir richtig warm ums Herz, wenn ich dir dabei zuhöre, was du damit bewegst.
Danke.
Du hattest vorher noch gesagt, dass du dir jetzt Räume geschaffen hast, um über weitere Dinge nachzudenken, dich mit weiteren Themen zu beschäftigen. Wollen wir abschließend noch darüber sprechen, was das für Themen sind, welchen Themen du dich aktuell widmest, was du noch für Visionen hast, wo es noch hingehen soll, was du bewegen möchtest?
Ja, also wir beschäftigen uns eben auch mit neuen Geschäftsfeldern. Wir haben dazu ja auch ein Startup quasi selber gegründet und auch ausgelagert aus unserem Unternehmen. Die wohnen inzwischen in der Altstadt, also nicht mehr bei uns im Haus und dürfen eben sich mit neuen Geschäftsfeldern beschäftigen. Was könnte künftig für uns ein interessantes Geschäftsfeld sein? Und da beschäftigen wir uns eben, ich sag's mal, mit dem Überbegriff nachhaltige Landwirtschaft. Also mit verschiedenen Themen aus diesem Bereich. Da ist jetzt aber das ist jetzt eigentlich zu früh, um da jetzt konkret drüber zu sprechen, was es jetzt für Produkte letzten Endes dann im Einzelnen sein werden. Wir haben so ein paar Sachen auch gestartet, aber da ist jetzt noch nicht das Geschäftsfeld 5 ganz fixiert, dass wir sagen, es wird das und das Produkt sein, was wir in, was weiß ich, 3 Jahren dann anbieten oder in 2 Jahren. Da sind wir an verschiedenen Themen dran und das macht jetzt mir auch sehr viel Spaß, damit mich zu beschäftigen und eben aber auch zu schauen, welche vielleicht Gründungen, Startups, die es schon gibt, könnten jetzt auch zu uns passen, wo es Sinn macht, eine Kooperation einzugehen, sich zu beteiligen. Haben wir auch teilweise auch schon gemacht, eben, wo man dann eben auch versucht, natürlich idealerweise so eine mindestens Win-Win-Situation irgendwie hinzubekommen, dass jetzt ein Startup was davon hat und wir auch was davon haben. Und natürlich der dritte Gewinner, der mal der Kunde sein sollte, der ja auch da was davon haben soll. Und das sind so Themen, mit denen ich mich jetzt aktuell beschäftige. Wir haben aber auch jetzt zum Beispiel einen Online-Shop, der jetzt Anfang nächstes Jahr an den Start geht, den habe ich jetzt auch so als Sparringspartner betreut. Aber das ist jetzt auch inzwischen ist es ein Team, aber am Anfang war es ein Mitarbeiter, den wir eingestellt haben und da haben wir auch eine eigene Firma gegründet. Und der durfte das dann von wie ein Startup eigentlich komplett eigenständig aufbauen. Und das war halt auch toll, ihn zu begleiten, weil der auch so Feuer gefangen hatte von dem Thema und hat, das war so ein Selbstläufer und ja, das Ding ist jetzt fertig und das, man sieht jetzt auch, dass es toll geworden ist. Es ist noch nicht online, aber wir sehen ja schon die Offline-Version und das ist halt auch schön, sowas zu begleiten und dann habe ich ja auch was anzuschauen oder anzufassen am Ende. Also das ist ja auch mit den Startups ja auch, wenn man die begleitet und sieht, wie die sich entwickeln, wie das Produkt sich entwickelt, wie sie das verkaufen und so weiter, das ist ja auch schön, sowas zu begleiten.
Ja, und das ist richtig schön, so deine aufrichtige Freude dann auch zu sehen. Also da kannst du auch zu Recht stolz drauf sein. Und für mich ist es unheimlich inspirierend, mit dir zu reden. Ich bin dir da sehr dankbar für und ich finde auch, ja, dass es Menschen wie dich gibt, die solche Dinge tun, so von Herzen, weil sie sagen, ich habe das nicht als Einzelner verdient, da wirken so viele Menschen mit und deswegen will ich eben das den Leuten zurückgeben und möchte nicht, dass es verkauft wird und will den Leuten, die mit dir zusammenarbeiten, auch den bestmöglichen Arbeitsplatz, Arbeitsraum schaffen. Das ist für mich als junger Unternehmer und ich denke für viele Zuhörer wirklich, wirklich eine große Inspiration und da bin ich dir sehr dankbar für, dass du das alles geteilt hast.
Vielen Dank.
Ich würde den anderen anbieten, den Zuhörern, wir werden dieses Purpose-Unternehmer-Thema, vielleicht kannst du da noch kurz zum Schluss darauf hinweisen, wenn man sich tiefer damit beschäftigen möchte, kann man das irgendwo googeln, gibt es da einen Link? Ich würde auch die Arte-Doku allen empfehlen, die heißt Mehr Sinn statt Gier, oder? Mhm. Also wenn ich einfach bei Google Mehr Sinn statt Gier eingebe, eine halbe Stunde, da bist du, Michael, mit 2 anderen drin, sehr, sehr sehenswert. Und vielleicht kannst du, wie gesagt, noch kurz was dazu sagen, wenn ich jetzt tiefer in dieses Thema eintauchen möchte, wie ich das machen kann.
Ja, also zum einen gibt es natürlich eine Purpose-Website, wo man einfach auch über Google findet. Generell kann, wenn jetzt jemand konkret vielleicht zu einem Stiftungsmodell, so wie wir das umgesetzt haben, Doppelstiftungsmodell, mehr wissen möchte, kann auch mich ansprechen. Das habe ich auch im Film oder in der Arte-Doku, glaube ich, angeboten. Das gilt jetzt hier natürlich auch. Also Purpose ist jetzt auch purpose-economy.org zum Beispiel, ist auch eine Website, die man anschauen kann. Und so findet man ein bisschen mehr Informationen darüber. Und wie gesagt, wenn jetzt jemand sagt, ich bin auch größer und möchte eigentlich, beschäftige mich vielleicht auch mit so diesem Thema. Das war für mich damals auch wichtig. Das habe ich vorher tatsächlich vielleicht vergessen zu sagen, weil du hattest ja gefragt, mit wem hast du gesprochen? Gab es Fürsprecher? Es gab tatsächlich dann schon Fürsprecher, nämlich die sowas auch umgesetzt haben. Und da habe ich auch mit ein paar so Purpose- oder Stiftungsunternehmen gesprochen. Und das war ich auch dankbar, Fragen zu stellen, ja, wie sie das umgesetzt haben, wie sie Beirat besetzt haben und. Das sind einige Fragen, die ja da einen beschäftigen. Und deswegen biete ich das jetzt in der Umkehrung auch an, wenn jemand da unterwegs ist, dass er sich an mich wenden kann.
Boah. Michael, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin für all deine Vorhaben und deine Ambitionen, alles, was du vorantreibst. Und ja, hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Danke.
Ja, vielen Dank. Das kann ich zurückgeben. Mir hat es auch Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Thank you.